Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich wollen wir klären, warum die Öffentlich-Rechtlichen vor dem Bundesverfassungsgericht eine Beitragserhöhung erstreiten müssen und welche Chancen es dafür gibt. Nach der Blockadehaltung in Sachsen-Anhalt formulierte es Malu Dreyer, SPD-Regierungschefin Rheinland-Pfalz und Koordinatorin der Medienpolitik der Länder, so.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als Säule der Demokratie einen Anspruch darauf auf auskömmliche Finanzierung.
Und dann wollen wir wissen, wie Agnieszka Holland und Thomas Winterberg das europäische Kino in seiner größten Krise seit dem Krieg retten wollen. So, jetzt tun wir das, was wir als Journalisten eigentlich ungern tun, über uns selbst zu reden. Aber wir müssen es, weil die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nun vor dem Bundesverfassungsgericht geklärt werden muss. Nachdem die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt erst Ablehnung des neuen Medienstaatsvertrags signalisierte und dann der Ministerpräsident von der CDU den ganzen Vorgang gestoppt hat und gar nicht mehr abstimmen lassen wollte. Kern des Konflikts, eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 83 Cent im Monat. Diese Erhöhung wurde von einer unabhängigen Kommission bestätigt, auf die die Öffentlich-Rechtlichen keinen Einfluss haben. Und ja, natürlich betrifft dieses Thema auch uns hier im Deutschlandradio, auch diese Sendung, auch mich als Moderator. In der Hinsicht geht es also um uns, aber eben auch um die Medienöffentlichkeit in diesem Land. Jetzt also die Klage in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Bernd Holznagel ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni in Münster. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie stehen denn die Chancen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Karlsruhe?
Aus meiner Sicht gut. Es wird ja jetzt ein Verfahren geben im einstweiligen Rechtsschutz und dann verkoppelt man dieses Verfahren immer noch mit dem Hauptsachebegehren. Das wäre dann eine Verfassungsbeschwerde und wir haben ja schon mal 2007 eine Entscheidung des Gerichts gehabt, wo die Grundsätze formuliert wurden. Und auch damals waren die Länder unterhalb der Schwelle geblieben, die die Kommission für die Ermittlung für den Finanzbedarf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fixiert hatte. Und das hatte dann das Bundesverfassungsgericht zu überprüfen. Und da haben die Sender ja Recht bekommen, haben sich durchsetzen können mit ihrer Rechtsansicht.
Aber das war damals auch ein anderer Zeitrahmen, ne? Jetzt reden wir von wenigen Tagen, die noch bis zum 31.12. bleiben, beziehungsweise zum 1. Januar 2021, wo ja dieser Medienstaatsvertrag eigentlich in Kraft treten sollte. Das heißt, wir stehen jetzt vor einem Eilverfahren, in dem entschieden werden könnte. Und dann gibt es nochmal ein Hauptverfahren oder wie würde das ablaufen?
Ganz genau. Also in diesem Hauptverfahren prüft man quasi die verfassungsrechtliche Lage umfassend. Diese Verfahren können dauern. Bundesverfassungsgerichtsverfahren dauern gewöhnlich 1, 2, 3 Jahre. Das kann man nie sagen, wann das durchkommt. Und dann gibt es eben dieses Eilverfahren. Das werden Sie ja kennen, dass man zur Verhinderung von großen Schäden eben auch im einstweiligen Rechtsschutz nochmal eine Überprüfung durch das Gericht veranlassen kann. Da wird aber nicht umfassend jetzt verfassungsrechtlich überprüft. Da guckt man eigentlich nur, ob man evident keine Chancen hat im Hauptverfahren. Das ist in diesem Fall aber, glaube ich, klar, dass man sehr gute Chancen hat im Hauptverfahren. Und im Übrigen guckt man dann, wie wir Juristen das nennen, nach der Eilbedürftigkeit. Also da macht man im Kern eine Folgenabwägung. Was spricht dafür, die Sache laufen zu lassen? Was spricht dafür, jetzt mit der einstweiligen Maßnahme zum Beispiel den Beitrag eben doch zum 1.1. anzuheben?
Das heißt, wenn dieses Eilverfahren also im Sinne der Öffentlich-Rechtlichen entschieden wird, dann würde es zunächst zu einer Beitragserhöhung zum 1. Januar kommen?
Ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie die Anstalten dann vor Gericht argumentieren werden und welchen Antrag sie stellen, aber das hängt dann davon ab, wie der Antrag gestellt wird. Und der kann ja eigentlich nur darauf hin abzielen, dass man entweder sagt, die Zustimmung des Parlaments in Sachsen-Anhalt wird quasi ersetzt oder eben, dass man den Beitrag zu diesem Zeitpunkt anordnet. Das Gericht hat in diesen einstweiligen Verfahren doch eine breite Palette an Entscheidungsmöglichkeiten. Es ist, wenn Sie in das entsprechende Gesetz gucken, nicht limitiert. Es kann eben das Notwendige tun, um die negativen Folgen abzuwenden. Und da werden wir alle uns überraschen lassen.
Aber wären da nicht die Rechte von Landesparlamenten beschnitten?
An sich ja, das wäre quasi in die Waagschale zu werfen. Wenn die jetzt zum Beispiel dagegen gestimmt haben. Jetzt sagen die aber eigentlich, die Parlamente werden damit gar nicht befasst, also die äußern sich gar nicht, die tun quasi gar nichts. Das wird auch in der Abwägung eine Rolle spielen. Ja, ich glaube, dass das die Lage der öffentlich-rechtlichen Anstalten stärkt.
Also wenn man jetzt diese Entscheidung von 2007, auf die Sie schon rekurriert haben, ja, noch einmal sich vor Augen führt, da ging es ja genau um ein sehr vergleichbares Thema, nämlich den Anspruch der Rundfunkanstalten auf eine, wie heißt es ganz offiziell, bedarfsgerechte Finanzierung.
Ganz genau.
Ja, und auch auf die Rolle dieser unabhängigen Kommission KEF, die ja nun auch einfach, wie der Name eben schon sagt, eine unabhängige Kommission ist und den Finanzbedarf der Anstalten festlegt, um dann sozusagen eine Grundlage zu schaffen, damit die Landesparlamente ja zustimmen können. Ist diese Entscheidung von damals, da gab es ja schon einen Rundfunkstaatsvertrag, der war ja schon beschlossen und im Nachhinein dann wurde geklagt. Ist das überhaupt vergleichbar? Denn im Moment haben wir ja nichts, was wirklich ratifiziert ist.
Da ist, ja. Also damals war es so, dass die Länder quasi unisono der Auffassung waren, dass der Vorschlag der KEF zu hoch war. Und die haben dann in dem Staatsvertrag, den sie damals unterschrieben haben, die Ministerpräsidenten, eine geringere Summe eingesetzt. Und das ist dann von den Ländern auch ratifiziert worden, sodass dann der Staatsvertrag, der abwich vom Vorschlag dieser Kommission, in der sich ja vor allem Vertreter der Rechnungshöfe befinden, oder den Ton angeben. Dagegen haben dann die Anstalten geklagt, also gegen ein bestimmtes Tun. Hier ist es so, dass wir es mit einem Unterlassen zu tun haben. Das Parlament tut ja nichts, stimmt nicht ab. Und ein Unterlassen ist nur dann rechtlich relevant und auch über eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe anhängig zu machen, wenn es eine Rechtspflicht zum Handeln gibt. Und dann kommt die Formel, die Sie eben zitiert haben. Es gibt aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz einen Anspruch auf bedarfsgerechte Finanzierung der Rundfunkanstalten.
Da könnte man ja von der Argumentation her sagen, gut, wenn die KEF das feststellt, dann ist das unabhängig festgestellt. Dann ist auch der Anspruch der öffentlich-rechtlichen Sender auf eben eine bedarfsgerechte Finanzierung legitimiert. Aber die Landesparlamente müssen ja dann noch zustimmen. Diese demokratischen Körperschaften müssen dann ja noch zustimmen. Alle 16.
Ja, in Ihrer Frage wird schon deutlich, dass man das Gefühl hat, das stimmt irgendwas.
Ja, es ist ein Vorgang, der sozusagen viele Fallstricke enthält.
Auch nicht unbedingt. Ja. Nicht unbedingt. Sie und auch, man würde ja denken, jetzt die Parlamente entscheiden, also können sie das tun, was sie sonst auch immer tun, nämlich in ihren Gesetzen festlegen, ob sie was wollen oder nicht. Also hier die Rundfunkgebühr zum Beispiel.
Ja, parlamentarische Demokratie. Also eigentlich.
Genau,
ja,
genau. Ja. Und das ist eben nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts nicht so. Das ist mehr so etwas wie eine notarielle Beurkundung. Ja, es muss ja nur noch dieses Umsetzungsgesetz gemacht werden. Und das Verfassungsgericht hat aber in ganz wenigen Gründen zugelassen, dass man vom Vorschlag der KEF abweichen kann. Das ist, wenn da eine soziale Bedürftigkeit ist. Also wenn die Beitragszahler, wenn die eine bestimmte Sozialbedürftigkeit nachweisen können. Also das ist einfach die zahlende Bevölkerung überfordert. Das ist hier kein Argument, was durchschlagen wird, aller Voraussicht nach, weil ja es Befreiungstatbestände gibt von dem Rundfunkbeitrag. Wenn Sie sozialbedürftig sind, dann müssen Sie keinen Rundfunkbeitrag zahlen. Und das ist jetzt kürzlich ausgeweitet worden, auch auf viele kleine, in Anführungsstrichen, selbstständige Unternehmen. Also kleine selbstständige Unternehmen müssen auch keinen Rundfunkbeitrag zahlen, weil sie in diese Befreiungstatbestände fallen. Was es aber auch gibt, ist eine Abweichungsmöglichkeit, wenn sich quasi die Wirtschaftsverhältnisse grundlegend verändert haben.
Also, zum Beispiel in einer Corona-Pandemie. Könnte das ein Argument sein?
Ganz genau. Das könnte in der Tat ein Argument sein, wenn das durch nachvollziehbare Gründe vorgetragen wird. Also ich glaube nicht, dass da allein der Hinweis auf die Corona-Pandemie ausreicht. Also da muss man schon Argumente liefern. Aber es ist natürlich so, dass bei einer solchen Corona-Lage genau überprüft werden muss, ob der Vorschlag der KEF noch eine Substanz hat. Und diese Angelegenheit wird von der KEF so oder so überprüft. Dieser Zwischenbericht ist fällig 2021. Und wenn Sie jetzt mal gucken, dass wir ja noch gar nicht durch diese Pandemie durch sind, kann man die Kostenfolgen eigentlich auch erst wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst 2021 feststellen. Und genau zu dem Zeitpunkt wird die KEF so oder so den Zwischenbericht vorlegen. Der wird zwar regulär erst im November 2021 fällig, aber es ist auch kein Problem, das ein wenig vorzuziehen. Bloß wir müssen ja Daten haben. Was sind die Effekte von Corona? Die müssen ja erst ermittelt werden. Also dieser Vorschlag, der da im politischen Raum immer wieder vorgetragen wurde, wir müssen erst die Corona-Effekte ermitteln, der läuft genau auf das hinaus, wie es sowieso im regulären Verfahren vorgesehen ist.
Die finanzielle Argumentation wird die Richter in Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht nicht wirklich überzeugen können, weil eben dieser Vorgang so ist, wie er ist, wie Sie sagen, dass eben noch einmal überprüft wird, auch vielleicht am Ende dieser Corona-Pandemie oder nach ihr, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Beitragserhöhung hat.
Ja, und Herr Balzer, Sie müssen auch eins sehen. Wir hatten in den letzten Wochen zahlreiche Parlamente, in denen es eine Zustimmung gab. Also ich war ja selber im Landtag von Nordrhein-Westfalen und habe dazu auch schon in Düsseldorf eine Stellungnahme abgegeben. Und da waren diese Corona-Probleme durchaus bekannt. Also es gibt zahlreiche Parlamente, die das auch schon diskutiert und haben und dann eben trotzdem zugestimmt haben. Also es ist nicht so, dass Sachsen-Anhalt jetzt einen Grund entdeckt, auf den noch niemand vorher gekommen ist.
Also auch das werden die Richter berücksichtigen, diese Debatten in anderen Landesparlamenten?
Na, da können Sie von ausgehen. Mhm. Also ich glaube, das kann man auch selbst in einem einstweiligen Verfahren machen.
Und alle weiteren Argumentationen, die wir ja von der CDU in Sachsen-Anhalt, von der Fraktion dort auch gehört haben, inhaltliche eher Argumentation, Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu wenig ostdeutsche Themen, zu wenig ostdeutsche Repräsentanz.
Ja, das, können,
das wäre da, ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit aus Ihrer Sicht? Wäre das gar kein
das
Argument?
Das geht ja sozusagen gar nicht. Ich meine, aus dem Grunde hat man ja eine unabhängige Kommission, die das alles durchrechnet. Man will ja gerade nicht, dass an der Finanzierungsfrage, an der Frage, wie hoch muss der Beitrag sein, medienpolitische Forderungen gestellt werden oder dass damit verkoppelt wird. Und warum will man das nicht? Weil man nicht will, dass der Staat die Medien kontrolliert. Und das Parlament ist Teil des Staates. Der Grundsatz der Staatsfreiheit der Medien ist hier quasi der zentrale Grundsatz, warum man überhaupt so ein kompliziertes Verfahren macht.
Und dieses Verfahren ist so, wie es ist, auch wenn man jetzt mal einfach historisch mal schaut, letzten Jahrzehnte und jetzt die Debatte von heute. Ist es gut so?
Das ist gut so, aber ich glaube nicht, dass das so bestehen bleibt. Das Bundesverfassungsgericht wird sich überlegen müssen, wie man solche Dinge, die jetzt vorgefallen sind in Sachsen, wie man Sachsen-Anhalt, wie man sowas zukünftig verhindern kann. Ich glaube nicht, dass das nur eine Entscheidung wird, die jetzt in irgendeiner Form sozusagen nur diesen einen konkreten Fall in Magdeburg jetzt betrifft, sondern ein Verfassungsgericht durchdenkt dann immer den gesamten Ablauf und überlegt sich, wenn solche Probleme entstehen, wie man die dann auch zukünftig lösen kann.
Welche Veränderungen würden Sie sich wünschen?
Ich denke, entweder kommt man zu einer Indexierung, also dass man die Beitragserhöhung jeweils koppelt an die Inflationsrate, nicht generell in der Gesellschaft, sondern an die Inflationsrate, die man im Mediensektor vorfindet. Das ist eigentlich ein allseits akzeptierter Standard. Oder aber, dass man sagt, wir lassen das so, wie es ist, nehmen aber die Parlamente raus und verzichten auf die Zustimmung der Parlamente, sodass dann eine Unterschrift des Ministerpräsidenten und der Ministerpräsidentin ausreichen würde. Das wird sich auch im Verfahren dann herausstellen. Es wird ja viele Sachverständige geben. Man wird sich die Sache nochmal ganz genau angucken. Und dann wird man auf dieser Basis versuchen, eine Lösung zu finden.
Sagt Bernd Halsnagel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Münster, nach diesem eskalierenden Streit um den Rundfunkbeitrag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Balzer. Vielen Dank.
Und jetzt geht es nochmal um was Grundsätzliches für das Selbstverständnis in unserem Land, nämlich der Umgang mit dem Erbe der friedlichen Revolution. Dazu wurde eine Regierungskommission eingesetzt mit Experten, Expertinnen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Und von dieser Kommission gab es einen großen Bericht und vor allem den Vorschlag, ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit einzurichten. Als Ort der Debatten, der Forschung, des Zusammenkommens. Da frage ich doch mal die im Osten groß gewordene Künstlerin und Autorin Elske Rosenfeld. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen Abend.
Haben Sie eine Idee, wie so ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit aussehen könnte?
Also ich finde es gut und angemessen, diese Einheit jetzt 30 Jahre später nicht noch einmal so affirmativ zu befeiern, wie das bei den letzten runden Jahrestagen stattgefunden hat. Das würde, glaube ich, auch heute keiner mehr für angemessen halten, nachdem auch die Defizite dieser Einheit so offensichtlich geworden sind in den letzten Jahren. Deshalb finde ich das zunächst total gut. Was kann das leisten? Was könnte das sein? Also für mich, in meiner Arbeit beschäftige ich mich ja besonders mit der Revolution 89-90, diesen utopischen oder auch visionären Aspekten, aber auch Praktiken, die in der Zeit stattgefunden haben und die nicht der Staatssozialismus sind in der DDR, sondern ein Gegenvorschlag sind. Ich würde also, wenn es denn darum geht, diese Transformationszeit zu würdigen und zu bearbeiten auch, finde ich das sehr gut, das in Form so einer Institution zu machen, die ein Laboratorium sein kann, in der Sachen hinterfragt werden können, in der Ideen aufgegriffen werden können, auch aus der Zeit.
Ein Laboratorium, das nicht nur auf die Geschichte schaut und nicht nur zurückschaut, sondern auch ganz aktuell ist, auch in die Zukunft schaut, auch dieses Deutschland von heute transformieren, reformieren will. Meinen Sie das?
Das scheint mir sehr angemessen, denn da sind ja einige Projekte und Vorschläge liegen geblieben in
Zum
diesem
Beispiel?
Einigungsprozess.
Was wäre Ihnen wichtig?
Naja, wichtig wäre mir schon, diese Ideen der Bürgerbewegung aufzugreifen. Also da ging es ja um sozusagen eine Entmilitarisierung war ein Punkt, eine ökologische Neugestaltung der Wirtschaft war ein Punkt, eine gerechte Umgestaltung der Wirtschaft war ein Punkt, auch feministische Fragen, auch Fragen von einem besseren Asylrecht wurden da diskutiert. Also ich denke an die runden Tische, ich denke aber auch an die letzte Volkskammer der DDR, wo solche Dinge auch weitergeführt wurden, aber dann nicht in den Einigungsvertrag eingeflossen sind. Also das wären alles Dinge, wo jetzt dankenswerterweise seit einigen Jahren ein bisschen wieder drüber nachgedacht wird. Und ein bisschen wegzukommen von dieser kalten Kriegslogik, der Westen hat gewonnen, die westliche liberale Demokratie hat sich als das erfolgreiche System erwiesen. Das war so ein bisschen die Geschichte, wie das die letzten 30 Jahre aufgearbeitet wurde oder eben nicht aufgearbeitet wurde. Und wenn so ein Zentrum dafür offen ist und dafür Raum gibt, fände ich das sehr angemessen, auch dieser Zeit, die ja eine Zeit auch der Experimente und der Visionen durchaus gewesen ist.
Ja, aber 30 Jahre her, es ist wirklich lange her, es ist eine lange Zeit. Ne? Es ist weit über eine Generation hinweg, ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht auch ihre ostdeutsche Identität hinterfragen oder sie vielleicht auch entdecken, sind zu der Zeit noch gar nicht geboren gewesen.
Das stimmt, das ist sehr lange her, einerseits. Andererseits merkt man natürlich, und es wird ja auch in den letzten Jahren, ist es sehr offensichtlich geworden, dass viele der Dinge, die da nicht funktioniert haben, einfach virulent sind, die sich bis heute äußern. Also wenn man sich anguckt, wie das in den, damals nannte man das die neuen Bundesländer, also was da heute sozusagen an politischem Frust und Unbehagen sich angestaut hat, das ist ja nicht vorbei, sondern da gärt ja was, was nicht abgeschlossen ist und was nicht vorbei ist. Und genauso wie da traumatisierende und negative Erfahrungen weiter gären, ist da natürlich auch noch was offen aus der Zeit. Auch die positiven Dinge gären, denke ich, weiter. Und nicht umsonst wirbt die AfD mit dem Slogan 89 vollenden oder 89 wieder aufleben zu lassen. Da gibt es ja einen positiven Bezug auf diese Zeit, der auch darauf hindeutet, dass da was nicht abgeschlossen ist, dass da was drin liegt, was man wieder aufsuchen kann und durchaus nicht nur von rechts aufsuchen sollte, sondern auch anders bespielen könnte. Die Bürgerbewegung war ja nicht im Entferntesten vereinbar mit dem, was die AfD heute vorschlägt, sondern vielmehr das Gegenteil, da ging es um offene Grenzen.
Aber wären das jetzt interessante, aber dennoch politische Salondebatten oder würden Sie sich auch ganz konkrete politische Schritte und Veränderungen wünschen? Also Teil dieses Berichts, dieser Regierungskommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit ist ja auch, da geht es ja nicht nur um dieses Zentrum, sondern um viele andere Dinge auch tatsächlich, einfach eine Bestandsaufnahme der Repräsentanz von Ostdeutschen in wichtigen, entscheidenden Funktionen. Und auch wenn man das jetzt, sag ich mal, anteilig an der Bevölkerung sieht in Deutschland, gibt es da immer noch große Defizite, was die Repräsentanz von Ostdeutschen an entscheidenden Positionen angeht. Müsste da 30 Jahre nach der deutschen Einheit da einfach auch ganz praktisch noch viel mehr passieren, jenseits der, wie gesagt, sicherlich sehr interessanten, aber dennoch reinen Salondebatten?
Ich glaube, dass der Vorschlag dieser Kommission geht ja über dieses Zentrum noch hinaus und diese Punkte werden da, glaube ich, auch angesprochen, der größeren Repräsentanz. Das ist sicher richtig und wichtig.
Wie wichtig ist diese Repräsentanz überhaupt? Also ist das wichtig für das Verständnis dessen, was damals passiert ist, was in den 90er Jahren passiert ist? Ist es wirklich wichtig, dass mehr Ostdeutsche an entscheidenden Stellen sitzen, um mehr Verständnis zu bekommen für die ostdeutsche Geschichte?
Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, dass es tatsächlich eine Geschichte ist, die sehr einseitig aufgearbeitet worden ist, zumindest in den großen medialen Diskursen, dass da ostdeutsche Stimmen fehlen. Also ich denke gerade, wenn ich jetzt an die Transformation, ist ja einer der Begriffe in dem Titel dieses Zentrums, denke, auch an die großen Proteste, die stattgefunden haben in den 90er Jahren. Da gab es jährlich zwischen 90 und 94, zwischen 150 und 200 Streiks. Das weiß keiner. Die Leute erzählen heute, die Ostdeutschen hätten keine Protesterfahrung oder wären Jammer-Ossis oder hätten kein Demokratieinteresse oder Befähigung. Das hat direkt was mit dieser historischen Erzählung zu tun, in der einfach bestimmte Ermächtigungserfahrungen und Protesterfahrungen gar nicht auftauchen. Und das ist verheerend und das wirkt uns heute nach. Und das kann so ein Zentrum meines Erachtens schon auch leisten. Und es ist mir jetzt nicht wichtig, ob das alles Ostdeutsche sind, die das machen. Ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht wichtig. Das können Westdeutsche genauso gut wie internationale Forscherinnen oder wie auch immer. Wichtig ist, dass eine andere Perspektive da bearbeitet wird, die den Blick aus dem Osten auf die Zeit stärker macht.
Gibt es so etwas wie eine, wie kann man sagen, eine gewisse Authentizität ostdeutschen Selbstverständnisses? Also es wird ja immer wieder gesagt, das ist ja auch so eine subjektive Erfahrung von vielen im Alltag, dass Ostdeutsche sich sozusagen im Gespräch auch schnell erkennen. Die Art und Weise, wie sie über bestimmte Themen reden, die eben gerade auch Ostdeutsche beschäftigen. Braucht es einen speziellen Ton, einen anderen Ton?
Naja, ich denke, es gibt, dadurch, dass es diese Schieflage gibt in dem Erzählen über den Osten, ja, dass das in den 90er Jahren größtenteils die Medien von westdeutschen Firmen übernommen wurden und auch die ihre Mitarbeiterinnen mitgebracht haben und so weiter und so weiter. Gibt es da natürlich eine Schieflage, in der bestimmte Erfahrungen nicht auftauchen? Und solange die nicht erzählt sind, werden die auch nicht, fließen die nicht in den Diskurs ein und werden auch nicht wissenschaftlich bearbeitet und so weiter. Da fehlt es tatsächlich an man kann das Zeitzeugenarbeit nennen, ne? Da fehlt es an Erzählungen, die über einen bestimmten privaten Raum hinaus in einen öffentlichen Raum dieses deutschen, dieses sozusagen Nachwendedeutschlands hineingehen. Und das können ein Stück weit nur die Leute leisten, die die Dinge erlebt haben. Das ist schon so, dass da auch wirklich so Arbeit an den Primärquellen nötig ist, also an der eigenen Erfahrung, dass die Platz bekommt in dem Sprechen über diese Zeit. Und da gibt es sicher auch, wenn Sie danach fragen, nach Tonfällen und so weiter, klar, gibt es da eine Frage nach einer anderen Sprachlichkeit und so weiter. Das ist sicher so.
Die spüren Sie auch selbst. Erkennen Sie die Biografie von Menschen an ihrer Sprechweise?
Natürlich gibt es Gespräche mit Leuten, die einen ähnlichen Hintergrund haben. Es sind ja immer Erfahrungs- oder auch Shortcuts, die man machen kann in einem Gespräch. Und da gibt es natürlich im Sprechen mit Ostdeutschen bestimmte Shortcuts, dass ich bestimmte Dinge nicht erklären muss oder wenn ich sage, meine Eltern waren Naturwissenschaftler, dann weiß eine ostdeutsche Person wie ein bisschen was über mich und über das politische Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Das würde einem Westdeutschen oder einem Nichtdeutschen möglicherweise entgehen, weil da gibt es natürlich Codes und da gibt es natürlich Erfahrungswerte und da gibt es auch Begrifflichkeiten, die geprägt sind dadurch, ne? Also man auch Begriffe, die einfach für Ostdeutsche vielleicht verbrannt sind. Also ich denke an Begriffe wie Kollektiv, die im Westdeutschen durchaus positiv belegt sind in den Kreisen, in denen ich mich bewege, wo kollektives Arbeiten und kollektiv positiv gedacht wird. Und wo man im Osten, also mit einer Ostbiografie vielleicht einen anderen Zugang zu hat oder vielleicht auch andere Befindlichkeiten hat und so weiter. Das ist schon wichtig, dass darüber eine Verständigung stattfindet. Aber ich finde es schon wichtig, das Gespräch jetzt nicht nur mit Ostdeutschen zu führen, sondern mit allen möglichen Leuten.
Ja, und auch nicht nur mit weißen Westdeutschen, sondern vielleicht auch mit der migrantischen Gesellschaft und mit dem, was dieses Land ja in den letzten Jahren auch so stark verändert hat. Dieses Zukunftszentrum soll ja heißen Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit. Müssen wir da einfach den Blick auch weiten?
Absolut. Das war so eine der Sachen, die mir als erstes aufgestoßen sind. Das Europäische und das Deutsche ist ja nur die eine Seite. Man darf aber, glaube ich, wenn man das wirklich ernst nehmen möchte, das Europäische wie das Deutsche nicht nur als eine weiße Geschichte und als eine weiße Erfahrung hernehmen. Also gerade wenn man über Transformationserfahrung in den 90er Jahren in Deutschland sprechen will, ist die Erfahrung und auch die Leistung von migrantischen Communities eminent wichtig. Also ich denke zum Beispiel an die Erfahrung und auch an die Leistung von ehemaligen Vertragsarbeiterinnen in der DDR, deren Verträge dann ausliefen, die dann genauso wie alle Ostdeutschen plötzlich vor den Scherben der ehemaligen Strukturen, in denen sie sozusagen sich bewegt haben und ihre Leben auch geführt haben, standen und sich umorientieren mussten. Nur, dass bei denen noch dazu kam, dieser unglaubliche Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, der mit dieser nationalen Euphorie einherging. Also man hat sozusagen obendrauf auf diese unglaubliche Transformationsleistung noch diesen Umgang und auch dieses Leiden unter diesem nationalen Rechtsruck, der da auch stattgefunden hat. Insofern ist diese Geschichte unglaublich wichtig, also auch um nicht irgendwie, das ist ja so ein bisschen auch angelegt in diesem Projekt, dieses Nationale so zu feiern, ne? Also man muss da ein bisschen aufpassen, was die deutsche Einheit mit dieser starken Betonung auf dem Nationalen und auf der sozusagen Erfüllung dieses Traums der deutschen Einheit und so weiter, was das auch bedeutet hat für Deutsche anderer Hautfarben und so weiter. Das wäre, um zeitgemäß zu sein in diesem Zentrum, natürlich absolut wichtig, diese Dinge da mit zu verhandeln.
Das sagt die Künstlerin und Autorin Elske Rosenfeld über das, was ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit bewirken könnte. Ein Projekt, das die Regierungskommission 30 Jahre friedliche Revolution in deutscher Einheit vorgeschlagen hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Und jetzt geht es nach Frankfurt am Main. Die Stadt braucht einen neuen Bau für Theater und Oper. Der alte ist so marode, dass eigentlich davon nur noch stehen bleiben kann, woran der Denkmalschutz gefallen findet. Nämlich das 100 Meter lange Foyergebäude mit den Kunstwerken im Inneren. Das soll erhalten bleiben. Die eigentlichen Bühnenbauten dahinter können aber abgerissen werden. Und in der Stadtpolitik gibt es da sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie das Theater aussehen soll und kann, wo es genau auch letztlich entstehen soll. Soll es eine Art neue Doppelbühne am alten Standort geben oder zieht man doch an das Ufer des Mains oder soll es eine Trennung geben von Oper und Schauspiel? Das Deutsche Architekturmuseum, ebenfalls in Frankfurt am Main, lud heute Abend zu einer Online-Debatte darüber ein. Ludger Fittkau, unser Korrespondent in Hessen, hat die Diskussion verfolgt. Ist eigentlich klarer geworden, wo in Frankfurt am Main Oper und Schauspiel künftig stehen werden?
Nein, tatsächlich nicht, Herr Balzer. Es ist einfach noch offen, es wird noch geprüft. Die politische Klasse in Frankfurt ist sich da nicht einig, die Parlamentsparteien, auch die Regierungsparteien nicht. Ina Hartwig, die SPD-Kulturdezernentin, hat ihre Meinung nochmal klar geäußert. Sie ist für eine Verlagerung der jetzigen Doppelbühne in die Wallanlagen zwischen Bahnhofs- und Bankenviertel, und zwar für eine Trennung von Schauspiel und Oper. Sie will dadurch auch mehr Grün in diese Wallanlage und in die Stadt bekommen.
Das finde ich ist eine extrem reizvolle Perspektive für eine Stadt, die wächst. Wo ist das möglich? In welcher Innenstadtlage ist das möglich? Ich glaube, wir müssen die Innenstadt weiterdenken ins 21. Jahrhundert. Und hier sind drei, meiner Meinung nach, Elemente sehr wichtig. Das ist das Grün, das ist hier die Wallanlage. Das sind aber auch die Hochhäuser, die wir in Frankfurt haben die das Spezifikum unserer Innenstadt ausmachen. Die Hochhäuser verändern sich auch, verändern ihren Charakter. Mischfunktionen werden viel stärker als früher in den Blick genommen. Und Kulturbauten dazwischen, das halte ich für eine extrem reizvolle Perspektive.
Für diese Perspektive wirbt sie jetzt schon seit Monaten, aber sie ist eben noch kein Konsens in der Stadt. Da gibt es noch weitere Diskussionen.
Und unabhängig vom Ort und von der Architektur, ist ja auch geplant, dass man einfach auch breitere und diversere Bevölkerungsgruppen erreichen will. Gab es da eigentlich konkrete Ideen heute Abend zu hören?
Ja, da war zum Beispiel Ingrid Breckner zugeschaltet aus Hamburg online, eine Stadtsoziologin an der Hafen City Universität Hamburg, die sozusagen auf die Elbphilharmonie blickt und aber auch nach New York geblickt hat, weil sie sagt, man kann doch, wenn in Frankfurt diese neuen Theaterbauten im Bankenviertel entstehen, könnte man doch Lesungen für Banker in der Mittagspause in diesen Kulturhäusern machen. Da gäbe es in New York schon ähnliche Vorbilder. Also da gab es schon sehr konkrete Ideen, wie man Gruppen auch ja, aus dem Umfeld dieser Theaterbauten in die Gebäude bekommen kann.
Hamburg und Elbphilharmonie, das ist ein gutes Stichwort. Wenn man nämlich sich so den Preis anhört für die Bühnenbauten, da ist ja Stand heute in Frankfurt am Main, da rechnet man von 700 bis zu 900 Millionen Euro. Das lässt schon ein bisschen in die Dimension der Elbphilharmonie denken. Also könnte da der Hamburger Konzertsaal ein Vorbild sein. Teuer, aber eine Ikone?
Ja, natürlich, Frankfurt ist auch eine Stadt, die natürlich glänzen will, Leuchttürme schaffen will. Das wurde auch heute wieder gesagt. Und da ist natürlich ein neues, glanzvolles Theatergebäude wäre eine Attraktion. Inhaltlich wahrscheinlich ist die Elfi nicht das Vorbild. Da geht es natürlich beim Schauspiel um politisches Theater, das in die Stadtgesellschaft, auch in eine migrantische Stadtgesellschaft in Frankfurt hineinstrahlen soll und auch natürlich die Gruppen in das Theater holen soll. Also architektonisch ja, ein Vorbild, aber inhaltlich eher nicht.
Es wird ja schon eine ganze Weile in Frankfurt am Main über die Zukunft des Theaters diskutiert. Wie geht es jetzt eigentlich konkret weiter?
Ja, es geht weiter, indem jetzt erst einmal im März nächsten Jahres Kommunalwahlen stattfinden. Bis dahin wird nichts entschieden. Dann nach diesen Wahlen wird es im Parlament eine Standortentscheidung geben müssen. Das heißt, dann muss man entscheiden, bleibt man dort am jetzigen Standort in der Innenstadt oder geht man, Sie haben es schon gesagt, möglicherweise an den Main, in den Osthafen, in die Nähe der Europäischen Zentralbank. Da wäre es ein Standort. Die CDU möchte das bis heute. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, wo soll das Theater hin? Soll es eine Doppelbühne bleiben oder soll es getrennt werden, Oper und Schauspiel? Dann gibt es einen Architekturwettbewerb. In diesen Wettbewerb muss dann eben auch der Denkmalschutz integriert werden. Sie haben es auch schon gesagt, es gibt bestimmte Auflagen. Das Foyergebäude mit den Kunstwerken Chagall und auch Kemeny soll erhalten werden, sagt der Denkmalschutz. Auch das gehört dann natürlich in den Architekturwettbewerb. Aber da kommen eben vorher noch Standortentscheidungen und Kommunalwahlen. Also der Prozess wird in Frankfurt noch einige Zeit dauern.
Wir sind gespannt und werden ihn natürlich weiter beobachten. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau über die Fortsetzung der Debatte um Schauspiel und Oper in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Gabi Wuttke.
Den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhält der britische Essayist und Fotograf Johnny Pitts. Ausgezeichnet wird er für sein Buch Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Es sei eine Suche nach der postkolonialen Identität des Kontinents, die auch ihn selbst als Sohn einer weißen Arbeiterin aus Sheffield und eines schwarzen Soul-Sängers aus New York umtreibe, erklärte die Jury in Leipzig. Der Preis soll auf der Buchmesse im Mai nächsten Jahres überreicht werden. Das oberste Gericht der USA beschäftigt sich mit der Stiftung preußischer Kulturbesitz. Vor dem Supreme Court bekräftigte sie in Gestalt von Präsident Hermann Partzinger ihren Anspruch auf den in der Nazizeit verkauften Welfenschatz, berichtet Arthur Landwehr.
Wurde der 1935 ihren Besitzern, einem Konsortium jüdischer Kunsthändler, weit unter Preis und mit Druck der Nationalsozialisten abgekauft? Erben der damaligen Besitzer behaupten das und haben die Bundesrepublik Deutschland in den USA verklagt. Es geht um einen geschätzten Wert von 200 Millionen Euro für die Reliquienbehälter, Kreuze, Altäre und vielem mehr. Mehrere Gerichte geben ihnen Recht und sehen Anspruch auf Schadensersatz. Nicht so die Bundesregierung, die amerikanische Gerichte für nicht zuständig hält und deshalb den Supreme Court, den obersten Gerichtshof, angerufen hat.
Corona ist natürlich auch nicht schadlos an den Goethe-Instituten vorbeigegangen. Das zeigt sich an den rückläufigen Zahlen der Sprachkursteilnehmer in den 157 Auslandsinstituten in diesem Jahr. Dank eines 70 Millionen Euro Rettungsschirms der Bundesregierung sei die Lage aber unter Kontrolle. Generalsekretär Johannes Ebert sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Finanziell zusammengefasst ist es nicht so schlimm. Wir waren ziemlich gut vorbereitet auf die digitale Situation und konnten dann sehr schnell beispielsweise im Sprachbereich die Angebote hochskalieren. Also wir haben natürlich verloren an Einnahmen, aber wir haben die Zahl der digitalen Kursteilnehmer um fast 500% auf über 60.000 gesteigert.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters will sich um zusätzliche Hilfen für die Kultur kümmern, denn die finanziellen Programme waren so nachgefragt, dass ein Großteil weit überzeichnet wurde, sagte die Christdemokratin. Statt 1 Milliarde Euro würde vermutlich mindestens doppelt so viel Geld gebraucht. Kulturschaffende seien aktuell auf Unterstützung von Bund und Ländern angewiesen.
Die Kulturnachrichten mit Gabi Wuttke, vielen Dank. Heute Abend, illustre Runde bei einer Videokonferenz. Wichtige Stimmen des europäischen Kinos haben diskutiert, wie es nach dieser größten Krise seit dem Krieg weitergehen kann. Dieser Abend war der Beginn übrigens der mehrtägigen Online-Verleihung des Europäischen Filmpreises. Agnieszka Holland, Thomas Winterberg, Kirsten Nihus, die Chefin des Medienboards Berlin-Brandenburg, also des Filmförderers aus Berlin und Brandenburg und viele andere mehr, für uns beobachtet von Jörg Taschmann. Ich meine, es gibt sehr viele Themen, über die man da bei so einer Runde diskutieren kann. Wurde denn letztlich der Kern für das Arthouse-Kino auch angesprochen, nämlich der Ort des Kinos?
Na, das eben relativ wenig. Das lag eben natürlich auch an der Zusammensetzung mit Thomas Winterberg. Agnieszka Holland hatten wir Filmregisseurinnen oder Regisseure dabei. Kirsten Nihus ist eine Förderin. Ja, sie vergibt auch Kinoprogrammpreise, aber ob sie jetzt so genau weiß, was bei den Kinos gerade so los ist, gerade im Zusammenspiel mit den Verleihern, hat sie jetzt nicht durchblicken lassen. Also das hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gefehlt. Nun hat Kirsten Nihus dafür plädiert, in Zukunft Arthouse-Kino so zu unterstützen wie zum Beispiel Opernhäuser und Theater, also sozusagen alles nur noch staatlich zu subventionieren. Und das hört sich dann auf Englisch folgendermaßen an.
Things change and the situation of cinema will not stay the same. You know, people should have the freedom to decide whether they want to go to the cinema or whether they want to watch something at home. Maybe regarding the cinemas, we have to, at least for the Arthouse films and arthouse cinemas, maybe we have to take into consideration to fund them like we do with opera houses or with theaters.
Tja, soweit gestern.
Ja, also das ist natürlich. Ja, Kirsten, das ist natürlich ein zwiespältiger Vorschlag. Erstens, ob das so funktioniert, sei dahingestellt. Sie sagte dann selber, dann würde es auch sehr viel weniger Kinos geben. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die Lösung ist, sozusagen nur noch auf kommunales Kino zu setzen, weil im Prinzip gibt es ja dieses durchgeförderte Kino. Das sind die kommunalen Kinos. Und ich glaube auch nicht, dass die Kinobesitzer Deutschlands sich sehr anfreunden würden mit diesem Vorschlag.
Gleichzeitig ist natürlich das europäische Kino ja zumindest jahrzehntelang immer angewiesen gewesen natürlich auf das Kino als Ort, als kultureller Ort, als sozialer Ort. Im Moment fällt ja seit Monaten aus und wird noch viele Wochen ausfallen, auch wenn in einigen Ländern Europas um die Weihnachtszeit herum doch es ein paar Öffnungen geben wird. Was wurde denn über das europäische Kino, über die Filme eigentlich besprochen an diesem Abend?
Ja, da hatte man dann schon wesentlich mehr zu sagen. Da war man auch ziemlich selbstkritisch, wie ich fand. So sagte nämlich Agnieszka Holland, die polnische Regisseurin, die ja in diesem Jahr allein zwei Kinos in den europäischen Kinos hatte, nämlich Charlatan, der auf der Berlinale lief, und dann den Film aus dem Vorjahr Mr. Jones, der erst jetzt in einigen Ländern herauskam. Sie hat ganz klar gesagt, dass man zurzeit viel zu viel mittelmäßiges Kino macht und dadurch eben auch schon sehr viele Zuschauer verloren hat. Hören wir mal kurz rein.
We have to make better movies. We are doing a lot of mediocre films and will not attract the people to come to the theater with the mediocre films. We have to be also, we have to come out from our comfort zone, to be more courageous, to be more connected to the, you know, to what's going on in the people's life, but deeply, not only on the surface.
Also sie sagt eben, es darf nicht mehr so oberflächliches Kino gemacht werden. Wir müssen als Filmemacher aus dieser Komfortzone raus und wirklich Filme machen, die die Leute auch eben bewegen. Und damit spricht sie etwas an, was Thomas Winterberg, der dänische Regisseur, dann nur unterstrichen hat. Es gibt mittlerweile auch im Arthouse-Kino formelhaftes Kino, genau wie im Blockbuster-Kino. Man weiß in etwa, was man machen muss, um auf ein großes A-Festival zu kommen. Und das wird eben bedient und das macht das Kino mittelmäßig und das macht eben auch die Stärke der Streaming-Dienste aus, weil ja serielles Erzählen streckenweise sehr viel anspruchsvoller ist als diese 2 Stunden Kino, die man so sieht.
Was war zu hören über den großen Gewinner dieses sehr schwierigen Kino- und Filmjahres, nämlich die Streamingdienste?
Na, da ging die Meinung interessanterweise auseinander, weil einerseits gerade Agnieszka Holland, sie hat für Netflix gedreht, sie hat für HBO gedreht, sie ist gerade in Frankreich und sollte für Apple eine neue Serie drehen, die jetzt erstmal aufgeschoben wurde. Andererseits kritisiert sie aber auch die Streamingdienste und sagt, die benutzen uns einfach nur. Was ich sehr interessant fand, ist, dass sie gesagt hat, dass Cannes einen riesen Fehler begangen hat, als man Netflix ausgesperrt hat, was ja die Berlinale dann auch mitgemacht hat, weil weil damals hätte man noch einen Einfluss auf Netflix gehabt. Mittlerweile sagen Netflix und Co. von ganz alleine, wir wollen gar nicht mehr auf eure Filmfestivals gehen, weil sie in der Position der Stärke sind. Da hat sich einfach auch das Kräfteverhältnis ganz stark verschoben. Und im Übrigen, das war ein interessanter Punkt von Kirsten Nihus, auch deutsche TV-Anstalten gehen ja letztendlich in Richtung Streaming, wenn sie die Mediatheken so ausbauen.
Eine Diskussion um die Zukunft des europäischen Kinos und des europäischen Films zu Beginn der mehrtägigen Online-Verleihung des Europäischen Filmpreises mit prominenter Besetzung, haben wir gerade gehört, unter anderem Thomas Winterberg und Agnieszka Holland. Für uns beobachtet von Jörg Taschmann. Vielen Dank. Und wir bleiben noch beim europäischen Kino, gehen zum osteuropäischen Kino. Der vermutlich beste Ort in Deutschland, dieses osteuropäische Kino zu sehen, ist Cottbus, das Filmfestival. Seit 30 Jahren gibt es das und es hätte eigentlich natürlich groß gefeiert werden sollen heute Abend mit einer großen Party zum Geburtstag. Aber aus bekannten Gründen ist das nicht möglich. Aber das Filmfestival in Cottbus hat sich ganz auf das Digitale verlegt, lässt sich da nicht lumpen. Carsten Beyer, der das Festival in den letzten Jahren immer für uns beobachtet hat, ist im Studio. Die Filme jetzt also online. 12 Filme bewerben sich um den Hauptpreis. Sie haben diese Wettbewerbsfilme schon sehen können. Ist das ein guter Jubiläumsjahrgang?
Ich finde, es ist ein guter Jahrgang. Es sind ganz unterschiedliche Filmländer mit dabei in diesem Jahr. Also die klassischen osteuropäischen Produktionsländer, Russland, Rumänien, Polen, Ungarn, aber eben auch Länder wie Kasachstan oder Litauen und sogar Griechenland und die Türkei. Also das Festival hat in den letzten Jahren seinen Fokus so ein bisschen erweitert in Richtung Baltikum, aber auch in Richtung Südosteuropa. Das ist die geografische Ausrichtung. Und was die Genres angeht, da ist es auch sehr breit gefächert. Es gibt kleine, ganz intime Familiengeschichten. Es gibt aber auch diese großen, opulenten Gesellschaftsebenen und es gibt sogar einen Science-Fiction-Thriller und einen Western oder eigentlich müsste man eher sagen einen Eastern, das spielt nämlich in der kasachischen Steppe, dieser Film. Also es ist wirklich abwechslungsreich und unterhaltsam und umso mehr schade, dass man es eben nicht auf der großen Leinwand sehen kann, aber im Stream ist ja auch nicht schlecht.
Gestreamt, was heißt das genau bei diesem Festival?
Naja, man kann das sozusagen on demand abrufen auf der Webseite. Da kostet ein Stream, glaube ich, 3,99, also ein bisschen billiger sogar als eine Kinokarte. Und dann kann man sich das 24 Stunden angucken, alleine oder in der Gruppe. Und es läuft auch noch bis Ende Dezember. Das ist wichtig, weil das Festival an sich ja nur eine Woche geht. Aber bis Ende Dezember, also auch an Weihnachten, kann man da noch sich das ein oder andere angucken.
Immerhin, damit ist das Filmfestival in Cottbus ja auch eine globale Veranstaltung. Man kann also von überall diese Filme sehen und dann ja vielleicht auch diese Vielfalt nachvollziehen, die Sie gerade beschrieben haben. Aber gibt es etwas, ich weiß nicht, ob man das auch sagen kann, gibt es etwas, was diese Filme zusammenbringt? Hat man das Gefühl, bei diesem Festival des osteuropäischen Films, da gibt es eine Klammer?
Also vielleicht am ehesten ist es der Wunsch nach Veränderung, weil bei allen Filmen, die man da sieht, die Menschen, die sind immer offen für was Neues, die man da erlebt, entweder weil das alte Leben unerträglich geworden ist oder weil sie vielleicht auch im Ausland einfach bessere Chancen erhoffen. Also beispielsweise Jasna, die Hauptfigur in dem kroatischen Film Marta, hat einen Deutschen geheiratet, kommt jetzt nur sehr widerwillig in die Heimat zurück, um ihre alte Mutter zu pflegen. Oder in dem litauischen Film The Castle, da ist es gleich eine ganze 3-Generationen-Familie, Oma, Mutter, Tochter, die nach Irland gegangen sind und da ihr Glück suchen, aber eben auch auf eine Menge Widerstände stoßen. Und in einem der schönsten Filme in diesem Jahr, das ist von Piotr Domalewski aus Polen, der Film Ich weine nie, da geht es auch um eine junge Frau, die auch nach Irland geht. Also Irland ist tatsächlich auch so ein Land, wo viele osteuropäische Arbeitskräfte hingehen. Und die will aber eigentlich nur die sterblichen Überreste ihres Vaters von dort abholen. Der hat da gearbeitet, ist gestorben. Und auf dieser Reise merkt sie dann auf einmal, ja, ich weiß eigentlich gar nichts über meinen Vater. Der war 7 Jahre immer nur weg, um zu arbeiten. Und das ist traurig, aber zugleich auch sehr interessant, wie das erzählt wird.
30 Jahre dieses Filmfestival in Cottbus, 30 Jahre osteuropäischer Film. Ich meine, klar, es ist verdammt viel passiert, politisch, gesellschaftlich in diesen 30 Jahren. Spürt man das auch in den Filmen?
Auf jeden Fall. Also es ist gerade im Kino natürlich hat sich viel bewegt. Die Produktionsbedingungen sind viel besser geworden. Die Filme werden auch besser vermarktet. Das ist für die Cottbusser natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, denn die großen Wettbewerbspremieren, die finden mittlerweile eben nicht mehr in Cottbus statt, sondern in Venedig, in Cannes, in Berlin, weil auch auf den A-Festivals hat man gemerkt, wie gut die Filme sind aus Osteuropa. Das heißt, dass es im Wettbewerb in Cottbus nur noch ganz wenige echte Weltpremieren gibt. Die meisten Filme sind schon mal gelaufen auf anderen Osteuropa-Filmfestivals. Festivals, zum Beispiel in Sochi oder in Karlovy Vary in Tschechien, wo also auch große Festivals stattfinden. Aber das macht ja eigentlich auch nichts, jedenfalls nicht für das deutsche Publikum. Wer wissen will, was wirklich in den letzten Jahren in Osteuropa im Kino war, der muss da wirklich hin oder er muss sich das jetzt eben online angucken, weil auf die Programmkinos oder gar auf die Fernsehaufwertung braucht man da in dieser Hinsicht nicht zu hoffen.
Und jetzt gibt es eine gute Seite, wo man das alles nachvollziehen kann, nämlich filmfestivalcottbus.de. Dort findet das 30. Filmfestival des osteuropäischen Films statt. Logischerweise nicht analog, nicht vor Ort aufgrund der Pandemie, sondern im Netz. Carsten Beyer über die Highlights. Vielen Dank. Und wir schauen in die gedruckten Feuilletons von morgen. Das tut Gregor Sander.
Wer sich um den Zustand der Demokratie in der Welt sorgt, dem zündet Heinrich August Winkler im Berliner Tagesspiegel ein Lichtlein an. Die Demokratien sind heute stärker, steht da geschrieben, und der Historiker begründet das so. Heute zeigt sich, dass auch ein Präsident Trump die demokratischen Institutionen, die Zivilgesellschaft und die Medien in den USA nicht entmachten kann. Sie leisten Widerstand gegen die nationalpopulistische Bedrohung. Einen derart breiten Widerstand hat es in Deutschland in den Jahren nach 1929 eben nicht gegeben. Mit dem Zustand Deutschlands heute zeigt sich Winkler allerdings zufrieden. Wir leben in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie. Der Bundestag muss natürlich darauf achten, dass es keine ungerechtfertigte Verselbstständigung der Exekutivgewalt gibt. Bisher kommt er dieser Kontrollfunktion nach, so Winkler. Allerdings ist es auch nicht schwer, jemanden zu finden, die sich ein bisschen mehr Sorgen macht. Das rechtsextreme Problem im Osten wächst sich nicht aus, es wächst an, warnt die im mecklenburgischen Wismar geborene Schriftstellerin Anne Rabe in der Taz und zitiert dabei aus der Leipziger Autoritarismusstudie. 29% der Befragten im Osten glauben, Deutschland brauche eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Im Westen ist die Zustimmung hier mit 14% zwar auch erschreckend hoch, erreicht aber nicht einmal die Hälfte des Werts aus dem Osten. Dass die Politik dieses Problem endlich ernst nehme und auch mit Geld bekämpfen wolle, wird von Rabe begrüßt, aber die Frage bleibt, ob das ausreichend sein wird, wenn rechtsextreme Einstellungen von Generation zu Generation weitergegeben werden und so auch besonders bei den jungen Wählern im Osten fest verankert sind. Andrian Kreyer hat in der Süddeutschen Zeitung eine ganz andere Leerstelle ausgemacht. Wo ist die Linke? Fragt er, und zwar in der Reaktion auf die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Gut ein Drittel der Querdenker sind laut einer Untersuchung des Basler Soziologen Oliver Nachtwey aus dem Spektrum der Grünen und der Linken, so Kreyer, doch diese Parteien verweigern sich hier dem Diskurs. Die Linke war und ist viel zu beschäftigt, sich um Fragen der Höflichkeit zu kümmern, auf die Identitätsdebatten so oft hinauslaufen, um ihre ursprüngliche Aufgabe wahrzunehmen, den Kampf um eine wirtschaftliche und politische Gerechtigkeit. So aber sind Impfgegner kein Häuflein Irrer, die man in den Griff kriegen muss, sondern das Symptom einer gesellschaftlichen Krise, das die Rechte kapert. Einen künstlerischen Verlust beklagt Gerhard Matzig, ebenfalls in der SZ, der den nun eingestellten IKEA-Katalog auf eine sehr eigene Art gelesen hat. Der Katalog ist ein ikonisches Bildwerk, wobei die knappen Texte mitunter so romanhaft assoziativ wie vom späten Hemingway sind. In der aktuellen Schrift heißt es: Dieses junge Pärchen zieht das Leben an der Küste der Großstadt vor, wo das Adrenalin hoch und die Miete niedrig ist. Womöglich ist es doch eher der mittelfrühe als der späte Hemingway, relativiert Matzig. Aber natürlich ist das Verschwinden dieses in 69 Sprachen übersetzten Möbelhaus-Bestsellers nach 70 Jahren eine Ansage, die auch Saskia Hödel in der Taz nicht unkommentiert lassen will. Klar geht auch digital, stellt sie nüchtern fest, aber wer blättert online ernsthaft 288 Seiten durch? Endgültig ausgesorgt haben dürfte Bob Dylan, wie in der Tageszeitung Die Welt zu lesen ist. Der heilige Bob, der so hoch schwebt, dass er die Literatur-Nobelpreisverleihung sich zu schwänzen erlaubte, hat es auch gerade getan. Für 300 Millionen Dollar in Dylans Hosentasche gingen die Rechte für seine rund 600 Songs an Universal. Und hat Dylan sich verkauft? Fragt Peter Huth, um selber zu antworten: Nein. Er hat mit 79 Jahren seine kreative Lebensleistung realisiert. So würde man das an der Börse wohl sagen.
Gregor Sander aus den gedruckten Feuilletons von morgen. Das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer und Musik von Miles Senkor.